Aus der Neuverfilmung der Jesu-Geschichte, The Chosen heißt es, ist schmerzhaft und zugleich eine hoffnungmachende Geschichte. Schmerzhaft, weil sie aufzeigt, wie es unter den Menschen bei diesen Trennungen über Jahre bleiben kann. Und Menschen leben mit diesen Trennungen, passen sich an, finden sie damit ab. Und so bleibt's. Und zum Schluss kommt diese Vision Jesu zur Sprache und man merkt, wie alles sich plötzlich wandelt. Anstelle von Weinen ist Lachen da und eine Stimmung. Dieser Film The Chosen ist ein Film wie eine Neuübersetzung der Bibel. Wir haben die klassischen Übersetzungen, wie Luther-Übersetzung oder Elberfelder Übersetzung, und da gibt es eine ganze Reihe von neuen Übersetzungen, und sie versuchen ein bisschen zu interpretieren. Sie übersetzen nicht buchstäblich für Wort, sondern ein bisschen nochmal hinzu, einarbeiten ein paar Gedanken aus der Forschung, aber auch aus der Hinführung, dass man einfach versteht, wofür die eine oder die andere Szene nun stattfindet. So ist auch bei diesem Film, dass er versucht, einiges einfließen zu lassen, und so kann der Zuschauer besser nachvollziehen, worum geht es in dieser Geschichte. Ich finde, die ist recht gut gelungen. Nun, Jesus unterwegs zu dieser Frau an dem Brunnen mitten am Tag, und diese Szene, die wirklich sehr intensiv ist. Und ihr merkt von Heidis Einleitung her, es geht um die Trennung, um die binnenländische Trennung. Es geht um die Trennung zwischen Samarien und Judäa, zwischen Israeliten und Samaritaner. Und diese Trennung, die ist schon sehr alt. Die ist 900 Jahre alt, ab dem Zeitpunkt, wo Jesus mit dieser Frau am Brunnen spricht. Bereits, wo der König Salomo gestorben ist, 926 vor Christus, ereignet sich diese Trennung im Volk Israel. Es entwickelt sich das Nordreich und Juda, das Südreich. Es hat sich so entwickelt aus verschiedenen Gründen. Einerseits war Samarien, also Nordreich, damals noch Nordreich genannt, geografisch günstig gelegen. Dadurch konnte man dort auch mehr Landwirtschaft betreiben. Man hatte Zugang zum Meer, und so hat sich Nordreich etwas erfolgreicher wirtschaftlich stabilisiert. Und man öffnete sich so ein bisschen auch anderen Religionen, hat auch in den Jahwe-Glauben noch ein paar andere Aspekte mit eingearbeitet. Das führte wiederum zu Spannungen mit der Judäa, mit den Menschen, die um Jerusalem sich in diesem Gebirge sozusagen scharten. Und es gab immer mehr Spannungen. In Judäa wurde immer mehr betont, Jahwe ist unser Gott, einzig und allein. Und das gab es einfach gewisse Verstimmungen im Volk. Und weil Nordreich sich immer erfolgreicher entwickelte, wurde es auch interessanter für die Großmächte. Und so kam es dazu, dass 722 vor Christus das Assyrische Reich, was sehr aufstrebte und sehr expandierte, Samarien erobert hat. Und dementsprechend hat man die Israeliten deportiert und in diesen ganzen Gebieten des Assyrischen Reiches verteilt und die Menschen aus dem Assyrerreich dorthin umgesiedelt. Das machen die Diktatoren immer so bis heute. Das Land erobert, die eigene Bevölkerung raus, die neue rein, und so hat man einfach schon die Sicherheit geschafft, dass das Reich in diesem Bereich mehr oder weniger stabilisiert ist. Und im Südreich, in Judäa, war das anders. Sie mussten erstmal Tribut bezahlen an Assyrer, aber durften erstmal ihr Land selbstständig leben und auch ihren Glauben praktizieren. Und in dieser Krisenzeit kommt es merkwürdigerweise zu einer Reform durch den König Josia. Er befreit den Tempel in Jerusalem von allen möglichen Zusätzen zum Jahwe-Glauben und erneuert den Bund mit dem Jahwe, mit dem Gott der Väter. Das ist eine sehr dynamische Zeit, aber Ägypten erobert in dieser Zeit Judäa. Und weil das Assyrern wieder nie gefallen hat, erobert Assyrien Ägypten inklusive Judäa. Und dann werden die Juden aus dem Land Judäa auch deportiert nach Assyrien. Und in dieser Zeit spricht man von Niedergang des eigentlichen Volkes Israel. Und wenn dann wieder etwa 538 die Befreiung stattfindet, dass die Gefangenen zurückkehren dürfen. Assyrer sind nun übernommen worden durch Babylon und aus dieser babylonischen Gefangenschaft kehren die Juden zurück. Dann bauen sie ihren Tempel auf durch den starken Widerstand von Menschen, die auf diesem Land nun zu Hause sind. Die Umgesiedelten, die sich auch mit den zurückgebliebenen Einheimischen vermischt haben, sowohl in Samarien als auch in Judäa. In Judäa wird das nochmal ordentlich alles erneuert. Wir können da Esra und Nehemia lesen, auch ein sehr intensiver Prozess. Auf jeden Fall, in dieser Zeit wird nochmal die Trennung deutlich vollzogen zwischen Judäa und Samarien, weil in Samarien hat sich also das Volk sehr stark vermischt mit denen, die eben aus mesopotamischen Gebieten, aus Syrien, Babylonien, dorthin gezogen worden sind. Und dementsprechend hat man auch die religiösen Akzente verschoben, sodass neben dem Jahwe-Kult auch eine ganze Menge andere Anbetungsmomente stattfanden. Und in dieser Zeit, wo Jesus jetzt mit der Samariterin spricht, in dieser Zeit war es klar und deutlich, wir halten zu dem als Samariter, was unser Vater Jakob uns überliefert hat. Und so hat man am Ende nur die Bücher Mose gelesen und keine Propheten und keine anderen Bücher, die Juden für sich für wichtig halten. Und so gab es schon auch an der Stelle noch eine starke theologische Trennung. Und die Anbetung war sicherlich für Juden in Jerusalem auf dem Berg Zion. Und die Samariterin sagt hier ganz deutlich, wir beten Gott hier auf dem Berg Gerazim. Und Jesus kommt in diese Situation hinein. Das Volk ist zwar in einem Gebiet, aber total getrennt. Innere Spaltung in Israel. Samariter und Juden sprechen miteinander nicht. Und diese geografische Trennung, die gibt es eigentlich auf der Karte nicht unbedingt als Landesgrenze, aber in den Köpfen und in den Herzen ist diese Grenze auf jeden Fall sehr stark dominant. Man spricht miteinander nicht. Man beschimpft sie sogar mit dem Fremden. Bist du etwa ein Samaritaner oder was? Das ist ein Schimpfwort. Jesus kommt in dieses Gebiet und geht direkt auf diese Frau zu, auf ihrem Boden und hält zu ihr Kontakt und spricht mit ihr und schildert ihr einfach die Vision Gottes, wie Gott sich vorgestellt hat, das Volk zu einen und das Volk auch gemeinsam leben zu lassen. Aber das geht nur dann, wenn es im Kopf und Herz zu einer Wandlung kommt. Und diese Frau am Brunnen mitten am Talg, das ist keine Halluzination, das ist eine reale Erfahrung für sie. Sie ist exemplarisch für das geworden, was Jesus eigentlich in Bewegung bringen möchte. Er möchte jedem Menschen so begegnen, dass er durch die Vision Gottes in Jesus Christus erneuert wird und anfängt, ganz anders zu glauben und zu leben und zu handeln. Und ich finde einfach sehr schön, dass Jesus also diese Schritte wagt, gegen alle Erwartungen und gegen alle Vorurteile der damaligen Zeit. Es wurde ihm sogar zur Last gelegt, dass er zu Samaritern geht. Aber er lässt sich nicht abhalten. Er bleibt dabei. Und auch die Samariter, die waren nicht unbedingt ihm gegenüber geöffnet oder aufgeschlossen. Diese Szene hier mit der Frau am Brunnen ist sehr persönlich und sie hat einen schönen Ton. Die Frau lässt sich erstmal die gute Botschaft erklären, nimmt sie zu Herzen und kehrt zurück in ihr Dorf und wird zur ersten Missionarin überhaupt. Und das noch als Frau. Aber generell heißt es hier nochmal deutlich von der Vision Jesu, wie er unterwegs war. In Johannes In Lukas wird es ganz deutlich beschrieben, als Jesus von Gott bestimmte Zeitpunkt näher kommen sah, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, fasste er es fest in den Blick, was auf ihn zukam, und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Er befindet sich in der Zeit irgendwo oben in Galiläa. Und nun muss er nach Jerusalem gehen. Man nimmt sicherlich Abkürzungen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht geht man strategisch ganz anderen Weg. Jesus schickte auf einmal Boten vor sie her. Die kamen in ein Dorf in Samarien und wollten eine Unterkunft für ihn bereit machen. Aber die Dorfbewohner weigerten sich, Jesus aufzunehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als seine Jünger, Jakobus und Johannes, das hörten, sagten sie zu Jesus: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Das ist typisch hier, exemplarisch, eine Aussage für die Feindschaft, die zwischen zwei Gruppen vorherrscht. Jesus wandte sich nach ihnen um und wies sie zurecht. So zogen sie in ein anderes Dorf. Also ihr merkt, Jesus hat die Vision, nach Jerusalem zu gehen, um seine Mission nun nicht nur anzugehen, sondern auch richtig zum Ziel zu bringen. Und er geht durch diese Gebiete durch. Und für ihn existiert diese Grenze nicht. Er schickt seine Jünger in das Dorf der Samaritaner, sie nehmen ihn nicht auf. Nur weil er ein Jude ist und nur weil er nach Jerusalem geht. Das war für einen Samariter No-Go. Man betet Gott doch auf dem Berg Gerizim. Und die Jünger sind empört, sollen wir Feuer vom Himmel schicken, rein menschlich. So geht man miteinander in dieser Spannung. Nein, sagt Jesus, er weiß es zurecht. Darüber haben wir auch in der Predigt schon gehört. Nun ist es Jesus typisch, dass er diese Grenzen sieht. Diese Grenzen, die zwischen den Völkern existieren und auf der geografischen Karte markiert sind und in allen Navigationsgeräten fest eingegeben sind und auch gemeldet werden, wenn man die Grenze überquert. Aber er sieht auch die Grenzen wie das hier, die religiösen Grenzen. Er sieht auch die Grenzen, die kulturell sind, traditionell sind oder auch wirtschaftlich. Viele Länder dieser Welt sind in sich inländisch verteilt oder auch gesplitten. Nur weil Menschen im Norden anders denken als Menschen im Süden. Nur weil die Menschen im Osten eine andere Herkunft haben, politisch und wirtschaftlich, als die im Westen. Oder weil ein Fluss dazwischen steht, ein großer. Und es gibt nur 2, 3 Brücken im ganzen Land. Und das trennt die Menschen geografisch, dass sie einfach wenig miteinander Berührung haben. Heute ist weniger der Fall in unserem Westeuropa, aber woanders in der Welt ist es bis heute so. Wo ein Fluss dazwischen ist, kommen Menschen nicht zusammen. Jesus sieht all diese Grenzen. Und die gibt es auch in unserem Land. Heidi hat das schon so deutlich angesprochen. Ich kenne das auch. Als ich mit meiner theologischen Ausbildung fertig geworden bin und wir uns in die Gemeinden verteilen lassen haben, wir waren 16 Studenten, 6 von uns sind in den Osten gegangen. Das war 8 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und wir sahen das für uns als die Aufgabe unserer Zeit und unserer Generation. Wir wollten uns einbringen, ganz bewusst im Sinne der Wiedervereinigung, für ein Land, das nun also zusammengehört und zusammen sich entfalten sollte. 3 von uns sind bis heute noch dort geblieben. Und ich finde einfach exemplarisch für uns als Generation, dass wir dazwischen stehen, zwischen den Zeiten davor und zwischen dem, was noch kommen wird. Wir sind auch irgendwo jetzt zurzeit auch eine Schlüsselgeneration zwischen Eltern und Kindern. Und wir sind irgendwie auch die Generation, die auch noch den Kalten Krieg ein Stückchen mitbekommen hat, die noch persönlich weiß, was diese Trennung bedeutet und was das für ein Geschenk war, dass wir jetzt am 3. Oktober zum 34. Mal feiern werden. Unser Land ist, dank Gott, ohne blutiges Durcheinander und politische Streitigkeiten gut zusammengekommen. Was das für ein Geschenk war. Man hat es gefeiert. Und heute, 34 Jahre später, man hat Angst davor. Die einen wünschen sich die Mauer wieder, die anderen bereuen diese ganze Geschichte, die damals passierte, und den anderen hat es viel gekostet. Als ich 10 Jahre lang in Osten war, im Erzgebirge, habe ich auch miterlebt, diese anfängliche Euphorie, wie sehr gerne die Menschen sich hingegeben haben und neue Möglichkeiten genutzt haben und wirklich vom Herzen dabei waren und wie sie wirtschaftlich oft einfach mal richtig missbraucht worden sind oder abgehängt worden sind und was aus ihnen geworden ist. Und sicherlich, da wo die Politik jetzt einiges nicht getan hat und die Wirtschaft auch nur in einer gewissen Weise gehandelt hat, schlägt das Ganze zurück. Und die, die das missbrauchen möchten, die tun das auch. Und die Ergebnisse der Wahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen besagen das nochmal deutlich. So haben wir wirklich eine schwere Situation. Wir gehen damit um. Ein Land, das keine Binnengrenze mehr hat, politisch gesehen, aber in den Köpfen, in den Herzen ist es auf jeden Fall sehr stark noch da oder wieder ganz neu da. Es ist schmerzhaft. Und trotzdem sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, dass Jesus ist da. Dass Jesus lebt und dass Jesus nach wie vor ein großes Interesse hat für Deutschland und für jeden Menschen, der in diesem Land lebt. Und dass diese Menschen nach wie vor nicht vergessen dürfen, was für ein Geschenk Gott hat ihnen getan, damals vor 34 Jahren. Ich weiß nicht, wie ihr, wie wir, wir Menschen aus unserem Umfeld am 3. Oktober diesen Tag begehen werden. Ist man dankbar für den freien Tag? Und das war's. Damit ist auch ein verlängertes Wochenende verbunden. Man kann gut verreisen. Und da werdet ihr Mut haben, trotz allem, was jetzt an Missstimmung in dem Land und auch in unseren Herzen sich ausbreitet, trotzdem zu feiern und dankbar zu sein. Oder trotzdem zu beten für die Zukunft. Oder trotzdem eine Karte zu schreiben, jemanden zu besuchen oder jemanden einzuladen. Oder vielleicht einfach nur die Hoffnung zu haben, dass das, was damals vor 34 Jahren passiert ist, war ein Geschenk. Und das Geschenk ist uns anvertraut. Und es macht Sinn, weiterhin dafür sich einzusetzen, das Geschenk zu wahren und anderen zu überreichen. Obwohl andere dunklere, braunere Hände das drohen wegzuschnappen. Ich spreche das bildlich jetzt so an. Ich habe auf diesem Bild noch mehr gemalt oder mehr aufgenommen als nur das Symbol für ein geteiltes Land nach 34 Jahren der Wiedervereinigung. Ich habe auch die Hände, die zusammengehören, aufgenommen, die vielleicht nicht mehr zusammenhalten wollen oder auch bewusst sich voneinander distanzieren. Diese gefühlten Grenzen, die einfach da sind. Man meidet einander. Man beäugt sich argwöhnisch mit Vorurteilen, mit schweren Enttäuschungen. Man macht einen Bogen um Samarien. Man macht einen Bogen um die neuen oder um die alten Bundesländer. Statistisch gesehen, das ist wirklich ganz kurios. 34 Jahre gehört das Land zusammen und 17% der Westdeutschen haben noch kein einziges Mal ein Land in Osten besucht. Weder geschäftlich noch urlaubstechnisch. Und nur 2% der Ostdeutschen haben das nicht getan. Machen wir einen Bogen umeinander, wie damals die Menschen vor 2000 Jahren, wo Jesus als Heiland geboren und unterwegs war. Jesus macht keinen Bogen. Er möchte diese Menschen zusammenhalten, zusammenbringen. Und oben habe ich noch das Herz abgebildet. Die Samariterin ist ein Exemplar für viele von uns grundsätzlich. Wir leben auch mit geteilten Ländern in uns selbst. Manches in uns ist einfach geteilt, in unserem eigenen Herz, die Vergangenheit und die Zukunft. Wer ich war und wer ich werden möchte, aber noch nicht bin und bin nicht geworden. Meine Wünsche und Träume und Fakten meines Lebens. Meine Bestrebungen, meine Investition, etwas zu erreichen und dennoch nichts erreicht zu haben oder nur wenig davon. Diese Trennung, diese Spaltung in unserer Persönlichkeit, die kennen wir sehr gut. Diese Lasten und die Sehnsucht nach einem heilen Leben. Jesus spricht das in dieser Geschichte einfach sehr komplex alles an und ist auch richtig so, weil das auch alles gehört dazu. Nicht nur unsere Kultur, nicht unsere Wirtschaft, nicht nur unsere Politik, es ist noch viel mehr Zerteiltes in dieser Welt. Die Beziehungen und am Ende auch wir selbst. Und Jesus möchte deutlich machen, ich mache um nichts einen Bogen. Ich kehre zu euch ein. Und so spricht er dieses ganz persönliche Gespräch mit dieser Frau und sie wird innerlich geheilt, weil sie sich angenommen fühlt, wahrgenommen fühlt, wiederhergestellt fühlt. Und das macht sie auf einmal auch religiös geöffnet und interessiert und sie öffnet sich den Themen von Jesu Vision und plötzlich ist sie eine, die wirklich im Alltag diejenige sein wird, die die Menschen zusammenbringt. Vielleicht in einem kleinen Kontext, aber die wird darüber reden, was sie selber das in sich erlebt hat, hat verstanden die Vision Jesu und geht dorthin, wo ihr Alltag ist, wo ihr Versagen ist, wo Menschen ihr nachtragen, wo sie von Menschen ausgegrenzt worden ist. Und die geht zu ihnen und engagiert sich und bringt diese Botschaft Jesu in Gang. Und das ist das, was auch seit Jahrhunderten nur so funktioniert. Wer von uns Jesus in sich aufgenommen hat, wer von uns hat sich innerlich zusammenbringen lassen, wessen Land in einem selbst wieder vereinigt ist, wessen Herz wieder zusammengenäht ist, zusammengeklebt, zusammengewachsen ist, der ist von Gottes Vision für diese Welt und für unser persönliches Leben ergriffen und er wird auch ein Bote Jesu. Und er wird das mit kleinen und mit großen Dingen tun, mit Worten und mit Taten, da wo er ist, ob in seinem eigenen Umfeld oder auch darüber hinaus im weiteren Umfeld. Das ist exemplarisch. Und ich staune über die Menschen, die das im Blick behalten, die nicht aufhören, auch Gottes großes Wirken über unserem Land und auch in anderen Ländern zu sehen und sich dem zu widmen, sich dafür einzusetzen und dauernd dran zu bleiben. In Gebet und im Spenden und im Besuchen machen, und im Konkreten unterstützen, sich zu verbinden mit anderen, die diese Initiative vor Augen haben und. Und es kann durchaus sehr viel entstehen. Und ich beschaue diese Menschen und mir selber geht es so, dass ich merke, wenn ich eine Vision, die ich als junger Mensch damals ins Herz gepflanzt bekommen habe und sie versucht habe, all die Jahre umzusetzen, dass es mir selber gut tut, dran zu bleiben und weiter das zu praktizieren. Nicht einfach dazwischen aufzuhören und sagen dem Motto, ja, jetzt ist eine andere Stimmung, jetzt schlägt es um, schlage ich auch um, ich gebe auf, macht keinen Sinn. Das machen doch die Zahlen deutlich. Ich bleibe dabei. Ich bleibe bei meiner Begeisterung für ein wiedervereintes Land und für die Chancen, die dadurch entstanden sind, für das Land selbst, für Europa und für die ganze Welt. Wir haben damals gesprochen, dass neue Zeit anbricht, nachdem der Kalte Krieg zu Ende ist, verbunden mit der Wiedervereinigung. Das ist alles irgendwie Vergessenheit geworden. Schade. Gott möchte die Menschen wirklich in ein neues Miteinander führen. Gott möchte gerne auch das Exempel von Deutschland in anderen Ländern umsetzen. In Zypern zum Beispiel, Zypern gehört politisch zusammen, aber der Norden ist türkisch geprägt, der Süden ist griechisch geprägt. Griechenland gehört zur EU, aber nur im Süden von Zypern wird EU-Recht aktiv umgesetzt, im Norden nicht, weil Menschen kulturell gehören zur Türkei und schließen sich dem Ganzen nicht an. Eine Teilung auf europäischem Boden, das bis heute noch so da ist. Süd- und Nordkorea, genauso wie wir früher, getrennt dazwischen eine Mauer und eine Feindschaft. Und. Darüber muss ich jetzt nicht im Einzelnen reden, aber ich möchte gerne sagen, es gibt noch viel zu tun in dieser Welt und Jesus hört damit nicht auf. Und die Beter hören damit nicht auf. Und Menschen, die diese Vision leben mit Jesus zusammen, die hören damit nicht auf. Die fahren in diese Länder und versuchen den Menschen einfach auf bestimmte Weise einfach zu erzählen und vorzuleben, dass Gott eine Vision für sie hat. Und Jesus hat eine wirklich schwere Situation, damals wie heute. Er tut einen schweren Job. Er versucht dort die Menschen zusammenzubringen, wo sie einfach nicht zusammenkommen wollen. Wo sie gerade auch dabei bleiben, diese Trennung zu leben, zu gestalten. Damals, die haben sich nicht vereinigt. Obwohl Jesus diese Frau geheilt hat und sie zu einer Botschafterin von ihm geworden ist, Nord- und Südreich sind nicht wieder zusammengekommen. Samarien und Judäa. Wo dann später das ganze Volk Israel ist zersprengt worden durch alle Lande, so ist es geblieben. Und heute haben wir nach wie vor einen sehr großen Konflikt dort, der auf eine ganz andere Weise noch funktioniert. Das heißt, Jesus ist auch heute dort notwendig. Er muss dort vorhanden sein. Aber wie bringt man das hin? Den, der eint, der nicht trennt, der die Menschen zusammenbringt in einem Volk und die Völker zusammen. Ich wünsche mir, dass wir das in unseren Kreisen nicht aufhören. Ich für mich persönlich und ihr auch nicht. In den Beziehungen, wo wir leben, Menschen zu ermutigen, mit der Jesu-Vision unterwegs zu sein. In unseren Familien, in unseren Verwandtschaften, auf unserem Arbeitsplatz und darüber hinaus. Dass wir immer wieder die Vision Jesu Menschen vor Augen malen. Und immer wieder auch darüber reden. Und immer wieder sagen, hey, es gibt schon längst einen, der uns verbunden hat. Er ist eine Brücke zwischen uns. Und er hat eine richtig schwere Aufgabe. Erleichtern wir ihm doch diese Aufgabe, dass wir versuchen, zueinander zu finden, miteinander zu reden, miteinander Beziehungen zu pflegen, uns zu versöhnen, wo sein muss. Er tut das für uns und mit uns. Lass uns ihm das erleichtern. Versuch mal mit deinem Arbeitskollegen so zu reden und mit deinem Freund und Bekannten oder mit deinem Ehepartner. Lass uns, so wie Jesus damals gelebt hat, was er in Gang gebracht hat, einfach jetzt bewusst praktizieren und ihn unterstützen dabei, dass wir zusammenkommen oder dass ihr zusammenkommt. Einfach reden wir von dem Beispiel Jesu. Er ist schon längst dabei, diese Brücke zu bauen, schon längst dabei, Menschen zusammenzuhalten. Und beten wir dafür auch ganz bewusst. Beten wir dafür, dass es geschieht, dass dein Reich komme. Das ist eine zentrale Bitte in dem Vaterunser. Dass dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hören wir damit nicht auf, dafür zu beten und überlassen wir damit nicht das Feld anderen, die ihre Stimme durch viele Medien und durch viele Zahlen so massiv und laut machen. Wenn wir nicht davon reden, wenn wir nicht darum bitten, dann werden sie immer mehr auf das Volk einwirken. Was gehört wird, das wird oft auch für Wahrheit gehalten. Lasst uns auch immer wieder sagen, dein ist das Reich und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit. Dein Reich komme, das ist unsere zentrale Bitte. Also Menschen das kommunizieren, dann beten und danken. Danken, dass Gott schon längst uns das geschenkt hat, was wir selber nicht wirken konnten. und in dieser Gesinnung dranbleiben. Trotz allem, was geschieht und was vielleicht noch nicht geschieht. Denn Gott hat zwar in Jesus Christus einen schweren Job, aber er ist auch treu. Und seine Vision ist für ihn wichtiger und größer als unser menschliches Unvermögen, auch als unsere menschliche Propaganda. Er bleibt dran. Lasst uns in dieser Zeit der Auseinandersetzung mit vielen Stimmen, die jetzt nicht so ganz uns gefallen, nicht aufgeben. Lasst uns auch wirklich mit diesen Gedanken Gottes, mit diesem Weg unterwegs bleiben. Und wir werden merken, dass wir auch Gott dabei unterstützen werden und staunen werden, was Gott uns daraus auch wachsen lassen wird. Herz und Verstand, hat Jesus in dieser Szene gesagt. Ja, Gott möchte unser Herz berühren und unser Verstand erreichen, dass wir mit Gefühlen, aber auch mit klaren Gedanken, mit klaren Entscheidungen unterwegs sind und auf diese Weise sein Reich bauen, auf diese Weise ihn anbeten, gemeinsam und auf diese Weise staunen, was Gott wirklich nach vorne vorbereitet hat und nicht das, was wir nach hinten nostalgisch vermissen und versuchen immer wieder herauszuholen und den anderen Generationen aufzulegen. Das ist dann das, was wir in der letzten Predigt gehört haben. So habe ich diese zwei Predigten zusammengebracht und wünsche uns jetzt im Kontext des 3. Oktobers, des Tages der Wiedervereinigung, tolle Erfahrungen mit Gott und mit anderen Menschen und mit Gottes Gedanken für unser Land. Und vielleicht kommen wir auch hier zusammen und vielleicht beten wir am 3. Oktober. Oder vielleicht machen wir was anderes. Ich gebe nichts vor, ich würde gerne nur einfach anregen. Wir könnten was daraus machen. Amen.